weil die Anforderungen massiv gestiegen sind, von der Lieferkette über Zertifizierung bis zu regulatorischen Vorgaben wie eine SWI oder AI-Act. Kunden brauchen keine Einzellösungen mehr, sondern ein strukturiertes, integriertes Compliance-Setup.
Unboxing IT, ein Podcast von DataGroup.
Hi und herzlich willkommen zu Unboxing IT zusammen mit Melli
und Froni. Ja, heute boxen wir Compliance aus. Das ist das neue Thema der Staffel, die gerade in den Startlöchern ist sozusagen. Hier ist die erste Folge und Michael Tertelt liefert uns den Start. Michael ist Leiter des zentralen Portfolios bei DataGroup und verantwortet die strategische Weiterentwicklung des Service-Portfolios. Seit 2020 ist er bei DataGroup und seit über 20 Jahren hat er bereits Erfahrung mit Kunden aus stark regulierten Bankenbranchen.
Genau, und wir haben uns ein paar Fragen überlegt, damit er uns einmal erklären kann, wie Core Compliance bei uns verankert ist. Ich würde sagen, wir hören einfach direkt mal rein. Bis gleich.
Ja, los geht's.
Hi Michael, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Michael. Wir gehen heute in Richtung Core Compliance und sollten auf jeden Fall mal vorweg definieren, was genau ist denn Core Compliance? Michael, warum spielt Compliance im IT-Umfeld heute eine entscheidende Rolle?
Ja, spielt eine große Rolle, aber vielleicht ordne ich erstmal den Begriff ein bisschen ein. Also bei IT-Compliance geht es eigentlich ganz einfach darum, die gesetzlichen und die vertraglichen und auch die internen Regeln in der IT einzuhalten. Und das für den ganzen IT-Betrieb. Und auch so, dass man es dann nachweisen kann. Und gerade bei den gesetzlichen Vorgaben ist es halt so, dass in den letzten Jahren da einiges passiert ist. Also auch nicht ohne Grund. Es gibt eine gestiegene Cyberbedrohungslage und darum hat der Gesetzgeber natürlich reagiert. Und das in diesem Fall jetzt durch die EU und auch Deutschland, die das kalt umgesetzt hat, und dann entsprechend auch höhere regulatorische Anforderungen an diverse Unternehmen erlassen hat. Und das ist jetzt nicht mehr nur das, was früher einmal war, Kritis-Unternehmen, also die kritische Infrastruktur in Deutschland, sondern es gilt halt auch für viele, viele mittelständische Unternehmen.
Wie hat sich denn der Compliance-Bedarf der Unternehmen im Mittelstand konkret geändert?
Ja, mit NIS2 rückt halt IT-Compliance quasi aus der Nische in das Zentrum. Also dass Unternehmen diverser Branchen jetzt reguliert sind und es ist nicht mehr so, dass nur die großen Unternehmen dabei sind. Also im Kern reicht es aus, wenn ein Unternehmen mehr als 50 Mitarbeiter hat oder über 10 Millionen Umsatz oder Bilanz überliegt. Ja, und dann sind die Unternehmen schon potenziell betroffen, wenn die Branche, eine der vielen Branchen, die jetzt durch NIS2 reguliert sind, dann entsprechend hat. Und die Schwelle wurde auch bewusst niedrig gesetzt vom Gesetzgeber aufgrund der erhöhten Bedrohungslage. Und die Umsetzung in deutsches Recht, die gilt auch schon. Seit Dezember 2025 ist es quasi durch den deutschen Gesetzgeber halt auch in Kraft gebracht worden. Und die Fristen auch für die Anmeldung, die sind auch bereits abgelaufen. Also was dazu führt halt, dass es auch kein Zukunftsthema ist. Und bei der DSGVO hatten wir es ja auch, dass man wartet und wartet, bis es dann endlich gilt und dann fängt man an. Jetzt ist es hier bei den NIS2 auch schon der Fall, dass diese bereits gilt und viele Unternehmen sich auch teilweise jetzt erst damit auseinandersetzen. Und es gibt dazu auch Medienberichterstattung, dass die vom BSI geschätzte Zahl von 30.000 Unternehmen noch nicht ansatzweise sich angemeldet haben. Dass ich leider davon ausgehe, dass auch viele Unternehmen die Relevanz bisher noch nicht erkannt haben. Und da ist die erste Regulierung bezüglich der Art, also IT-Security, für viele Unternehmen ist, haben einige davon auch noch nichts mitbekommen und schrecken vielleicht auch vor der Anmeldung zurück und vor dem, was auf sie zukommt. Ja, und daraus folgt, dass der Bedarf der Unternehmen an Beratung und Unterstützung bei Bewertung und Erfüllung der gesamten Compliance aktuell sehr groß ist, weil viele noch relativ unbedarft an das Thema rangehen.
Compliance gilt ja oft als Bürokratiemonster. Welche Missverständnisse begegnet man denn heutzutage damit?
Ja, Compliance wird häufig als Sammlung von Pflichten verstanden und nicht als Steuerungsinstrument. Und es ist halt so, dass dort, wo Compliance als Service- und Steuerungsinstrument umgesetzt wird, da verschwindet dann auch das ganze Narrativ der Bürokratie. Ja, dann geht es nicht mehr nur um Häkchen setzen auf Checklisten, sondern um Transparenz und Entscheidungsfähigkeit, um die Resilienz im Betrieb halt zu erhöhen. Denn gerade die Regulierung wie Kritis, NIS2 oder DORA für Banken hat ja einen sinnvollen Anlass. Und der Anlass der Regulierer ist ja, die Cybersicherheitslage zu erhöhen. Und wenn man sich das überlegt, dann sollte man nicht vergessen, dass man nicht nur compliant sein will, sondern ja sein Unternehmen schützen will.
Ja, ein Thema, das auch sehr wichtig ist und vielleicht auch oft falsch verstanden wird: Können IT-Dienstleister Compliance für Kunden übernehmen?
Ja, das wäre schön, aber leider geht das so auch nicht, weil ja, reguliert ist ja immer das jeweilige Unternehmen. Das heißt, es steht auch in der Verantwortung und muss die Nachweispflichten erbringen. Aber ein guter IT-Dienstleister kann seinen Kunden natürlich bestmöglich dabei unterstützen. Und das halt über geeignete Prozesse, technische organisatorische Maßnahmen, saubere Dokumentationen, Reportings, so dass man es dem Kunden so einfach wie möglich macht, compliant zu sein und es auch möglichst einfach nachweisen zu können. Aber die Verantwortung, die verbleibt im Unternehmen.
Welche Kundenprobleme lösen wir denn jetzt konkret, die vorher schwer zu greifen oder schwer zu managen waren?
Ja, der Auslöser war, dass wir festgestellt haben, dass mit der NIS2 ein überwiegender Teil unserer Kunden mit einer hohen Wahrscheinlichkeit unter NIS2 fallen wird. Das hatten wir uns angeschaut und haben gesagt, da müssen wir was tun, müssen den Kunden bestmöglich unterstützen. Wir wollen unseren Kunden eine optimale Hilfestellung leisten. Und darum haben wir jetzt mit Core Compliance über alle Corebox-Leistungsstrukturen geschaffen, worauf dann unsere Compliance-Services wiederum aufsetzen können. Zum Beispiel für die NIS2 haben wir jetzt ein Kontrollrahmenwerk geschaffen, was auf NIS2 basiert, sodass wir dann über alle zentrale Liefereinheiten ein einheitliches Rahmenwerk schaffen und das wiederum dann auch in das Compliance-Reporting dann entsprechend enden lassen, sodass wir über das, was wir tun und auch die ganzen Kontrollen, die wir intern machen, dann den Kunden auch übergreifend berichten können. Und nicht nur das, sondern wir haben auch eine übergreifende Sicht geschaffen, wo wir Kunden aufzeigen können, welche Compliance- und auch Security-Services die entsprechenden Risikomanagement-Maßnahmen, die ja in der NIS2 maßgeblich sind, dann helfen können, diese Compliance zu erreichen.
Wie können Compliance-Anforderungen entlang der Lieferkette strukturiert abgebildet werden? Vielleicht kannst du uns da noch was dazu sagen.
Ja, die Absicherung der Lieferkette wird besonders unter Security-Aspekten mal wichtiger. Und darum ist auch die NIS2 dazu in die Richtung gegangen und hat die entsprechende Maßnahmen eingefordert. Und das führt halt dazu, dass NIS2-regulierte Unternehmen auch von ihren Lieferanten ein Schutzniveau einfordern müssen und die damit ja sogar auch dann indirekt unter die Regulierung fallen. Auch wenn sie jetzt nicht direkt reguliert sind. Und bei der DORA ist es sogar noch umfassender. IT-Dienstleister sind durch die Branche in der Regel auch direkt durch die NIS2 reguliert und haben auch schon diverse Zertifizierungen, die beim Nachweis der Compliance helfen können. Also das ist natürlich auch eine Unterstützung, dann auch in der Lieferkette entsprechende Prozesse nachzuweisen.
Du hast jetzt gerade schon das Wording gesagt, Zertifizierungen. Weshalb sind denn Zertifizierungen so ein wichtiger Hebel zur Aufwandsreduzierung?
In so einem Zertifizierungsprozess wie beispielsweise der ISO 27001 wird ja ein Unternehmen von einer neutralen Instanz auf die Einhaltung von Kriterien überprüft, sodass man sich dann entsprechend auch ein Zertifikat ausstellen kann und dann Kunden oder auch, ich sag mal, Lieferanten diese dann an ihre Kunden übergeben können. Und gerade jetzt bei der ISO 27001, was ja ein ISMS, also ein Informationssicherheitssystem, entsprechend einfordert und darüber nachgewiesen kann, hat man schon auch für die NIS2 einen relevanten Anteil abgedeckt. Aber es ist halt eben nicht alles.
Okay, dann würden wir dir jetzt ganz gerne auch nochmal so ein bisschen persönliche Fragen stellen. Beziehungsweise wir haben dich ja vorher im Intro schon mal kurz vorgestellt und einen kleinen Ausblick gegeben, was du so machst. Aber wie bist du persönlich an die Themen Portfolio Management und Compliance herangekommen? Beziehungsweise wie bist du da hineingewachsen?
Ja, Berührungspunkte mit Compliance-Anforderungen habe ich schon ziemlich lange, seit über 20 Jahren, seitdem ich Kunden aus der Bankenbranche betreue, ist das immer ein Thema. Und dass wir dann auch immer schauen mussten, wie kriegen wir gerade auch immer die steigenden Anforderungen an Banken, die ja sukzessive immer weiter gestiegen sind, dann irgendwie abgebildet, sodass wir Kunden dahingehend auch betreuen können als IT-Dienstleister. Und vieles, was bei Banken bereits lange gefordert war, ist ja nun auch mit der NIS2 ein bisschen abgeschwächt, aber irgendwo doch dann bei einem normalen Mittelständler gelandet. Ja, und ins Portfolio-Management hat mich, glaube ich, mein großes Interesse für neue Technologien und der immer schneller werdende Wandel und die Weiterentwicklung gebracht, was mich halt mega gereizt hat. Und natürlich war auch ein bisschen Timing und Glück dabei, um sich dann in dem Bereich entwickeln zu können.
Gab es für dich einen einschlagenden Moment, der dir gezeigt hat, warum Compliance so wichtig ist?
Ja, eigentlich immer wieder. Und zwar jedes Mal, wenn man liest, ein Unternehmen wurde von Cyberangriffen betroffen oder die Produktion steht still deswegen oder es gibt hohe Lösegeldforderungen, da denke ich immer, ja, Regulierung und Compliance ist eigentlich eher Hilfe zur Selbsthilfe, die einem dann hilft, sicherer zu werden. Wenn man es so sieht, ich glaube, dann macht Compliance und Compliance-Einhaltung auch irgendwo Sinn.
Ja, vielen Dank, Michael, dass du uns heute einen kleinen Einblick gegeben hast und vor allem den Ausschlag für unsere allererste Folge in der Compliance-Staffel gemacht hast. Ja, ich glaube, weiß nicht, Froni, haben wir noch ein Thema, das wir noch nicht abgefrühstückt haben?
Nee, ich glaube, für den Einstieg in den Bereich war es wunderbar. Michael, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du dich auch mit dem Thema und mit uns quasi auseinandergesetzt hast. In den nächsten Folgen gehen wir auf jeden Fall noch etwas tiefer in die Compliance rein und haben dann auch noch andere Kollegen dazu eingeladen. Ja, danke Michael und ja, bleib dran.
Ja, vielen Dank euch. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss. So, Michael hat das Thema Compliance für uns mega eingeordnet.
Und in der nächsten Folge hört ihr Thomas Fischer, der das, was Michael vorhin schon erwähnt hat, den AI Act einmal etwas genauer für euch durchleuchtet.
Genau, und wenn euch die Folge gefallen hat, beziehungsweise euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns künftig ein Abo dalasst. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Playern. Mit jedem Abo unterstützt ihr uns, dass wir mehr Gäste, mehr spannende Themen für euch aufbereiten können. Wenn ihr auch mal Bock habt, bei uns im Podcast dabei zu sein oder coole Themen habt, schreibt uns das gerne mit dazu. Wir freuen uns. Dann würde ich sagen, bis in 2 Wochen.
Tschüss.
Tschüss.